verständliche Sprache in der Verwaltung. Darum geht's in der Sprachstunde 4 mit dem Dr. Jörg Bockow. Hallo, Herr Bockow.
Hallo, Herr Wagner.
Hallo, genau. Und wir hören uns gleich nach der Musik. Sie sind ja ursprünglich auf das Thema Unternehmensmagazine spezialisiert gewesen, habe ich zumindest Ihrer Homepage entnommen. Wir haben jetzt aber nur über das Thema gesprochen, dass Sie ja Verwaltungen und Behörden in verständlicher Sprache schulen, weil es ein Riesenthema ist in dem Sektor. Damit habe ich Sie skizziert. Sie geben da Seminare, Workshops am laufenden Band, das weiß ich von Ihnen. Genau, wir haben uns kennengelernt, weil Sie unsere Software auch im Unterricht einsetzen, und wir machen heute einen Podcast eben zur Verwaltungssprache, die ja vor lauter Ungs und so weiter oft nur so strotzt. Und was kann man da eigentlich tun? Das würde uns alle interessieren. Und genau, Sie dürfen gerne noch mal kurz selbst über sich erzählen, mit wem wir es zu tun haben.
Ja, ich bin von Hause aus Journalist und das seit vielen, vielen Jahren. Überzeugter Journalist, also ich schreibe gerne, recherchiere gerne, berichte über das, was ich mitbekommen, was ich gesehen habe. Und als Journalist hat man ja auch permanent die Herausforderung, für Leser zu schreiben. Und ja, das hat mich eigentlich immer beschäftigt. Wie kann ich meine Sprache so machen, wie kann ich so schreiben, dass ich möglichst viele Leser habe? Also diese Kommunikationsaufgabe, die hat mich immer interessiert. Seit ein paar Jahren bin ich Dozent an der Weiterbildungsakademie des Landes Nordrhein-Westfalen, Montcenis in Herne. Und dort werden also vor allen Dingen Verwaltungsbeamte, Mitarbeiter aus den verschiedensten Behörden, Ministerien, Bezirksregierungen, Polizei und so weiter ausgebildet in den verschiedensten Bereichen. Da geht es viel um Gesetze, da geht es um Personenführung, um Führungskraft und also eine ganze große Palette von Themen, die dort abgehandelt werden. Es ist ein großes Institut, im Prinzip eine große Schule. Und dort bin ich für den Bereich Schreibwerkstätten zuständig. Ich mache Schreibwerkstätten zum Thema Redenschreiben und alles, was also auch mit Verwaltungssprache zu tun hat. Berichte schreiben, Protokolle schreiben, Vorlagen schreiben. Und da mache ich seit vielen Jahren eben die Erfahrung, dass Verwaltungsbeamte sich sehr schwer damit tun, für Adressaten zu schreiben, für Bürger zu schreiben, und sie machen es sich auch selber schwer.
Was bewegt die Verwaltungen, die Behörden dazu, ihre Mitarbeiter dahin zu schicken? Das ist ja eigentlich, würde ich jetzt als, wenn ich mich blöd stelle, würde ich sagen, das ist ja gar nicht deren Aufgabe, schön zu schreiben. Das sollen die Journalisten machen. Was bewegt die?
Ja, schön schreiben hat jetzt so ein kleines Geschmäckle. Sie sollen so schreiben, dass sie untereinander sich besser verstehen und natürlich für den Bürger. Also Verwaltung, Ministerien, Bezirksregierungen, die schreiben, sprechen auch für Bürger. Sie müssen ja bestimmte Dinge ihnen erklären, Erlasse, gesetzliche Vorgaben, Ausführungsbestimmungen und. Also eine Fülle von Aktivitäten, wo Verwaltung sich an Bürger auch wendet. Und es ist ja irgendwie ein Unding, und das hat Verwaltung selber mittlerweile erkannt. Es ist ein Unding, dass ein Ministerium oder eine Bezirksregierung einen Erlass oder eine Entscheidung in einem Brief an einen Bürger schreibt oder an eine Gruppe, einen Verein oder eine Stiftung, wie auch immer. Und die dann erstmal hingehen müssen und diesen Brief einem Rechtsanwalt vorlegen müssen, ja, der ihnen erklärt, was da eigentlich gemeint ist. Das kann nicht sein. Also Verwaltung muss sich so ausdrücken, dass jeder Bürger das auch verstehen kann.
Ich finde das total spannend, dass sich das dahin entwickelt. Ich habe in meiner Journalistenausbildung, das ist jetzt 11, 12 Jahre her, habe ich noch gelernt in der Zeit, dass das auch Absicht ist, die Herrschaftssprache, dass der Bürger gar nicht alles verstehen soll und man hält die Leute absichtlich unmündig, so hieß das, so war das damals der Wortlaut. Hat sich da was geändert?
Also ich glaube, es hat sich viel da geändert, wie die Sprache sich entwickelt hat, also zum, wir sagen dazu ja Bürokratendeutsch, das hat in der Tat was mit Herrschaftssprache zu tun. Das ist sozusagen eine alte Entwicklung, die ist weiter fortgeschrieben worden, die ist auch verstärkt worden durch alles, was mit Juristerei zu tun hat. Juristen haben ja auch eine eigene Sprache. Ja. Wenn man sich die Sprache der Gesetze oder wenn man sich Briefe von Rechtsanwälten anschaut, dann hat man ja manchmal das Gefühl, die sprechen Chinesisch oder irgendeine andere, eine Fremdsprache. Ja. Aber mittlerweile hat Verwaltung erkannt, dass das nicht gut ist, also den Eindruck zu erwecken, da sind die Mächtigen, da ist die Herrschaft und die Bürger haben nur zu folgen. Das hat sich geändert, aber die Sprache hat sich noch nicht geändert. Ja. Also man tut vieles und man schickt eben auch seine Mitarbeiter in Seminare in Montsenis und ich kann mit ihnen dann daran arbeiten. Das ist also schon eine Bereitschaft und eine Offenheit, die es früher nicht gegeben hat. Aber es ist viel, viel Arbeit, weil die Sprache doch sehr, sehr stark in den Verwaltungen verbreitet ist.
Sie haben gesagt, Ihre Teilnehmer machen sich dann auch das Leben selbst schwer, die Beamten. Haben Sie da gemeint, dass die sich untereinander nicht mehr verstehen mit ihrem Amtsdeutsch?
Naja, ich mache in meinen Seminaren Übungen, bei diesen klassischen Fehlern oder Schwierigkeiten, die Verwaltungssprache mit sich bringt, nämlich lange Sätze und Nominalisierung. Das sind so die beiden wichtigsten Kennzeichen von Herrschaftssprache, Verwaltungssprache. Und wenn ich denen dann, die kriegen von mir in einer Übung, kriegen sie 14 verschiedene Sätze vorgelegt aus ganz verschiedenen Behörden und verschiedenen Bereichen. Und ich gebe ihnen die Aufgabe, diese Sätze einmal so zu übersetzen, dass ein normaler Mensch das versteht. Das Spannende ist, erstens, viele gucken mich dann an und sagen, ja, so schreiben wir. So schreiben wir. Das ist doch unsere Sprache, da ist doch nichts falsch dran. Dann frage ich sie im nächsten Moment, wenn sie das jetzt ihrem Sohn oder ihrer Tochter, die vielleicht 10, vielleicht 15 Jahre alt ist, so vorlesen würden, was würden die da sagen? Und dann sagen alle, fassen sich an den Kopf und sagen, natürlich, die würden sagen, was sagst du da, das verstehe ich überhaupt nicht. Und darüber kommen sie an den Punkt und das ist dann ihre Aufgabe, diese Sätze, die ich ihnen da vorgebe, aus den verschiedensten Ministerien mal zu übersetzen. Und dann höre ich immer das Aufstöhnen. Ja. Dann sitzen sie da und sagen, boah, das kann man ja überhaupt nicht verstehen. Und da sage ich, ja. Aber das ist ihre Sprache. Nur in dem Moment, wo das aus ihrem Zusammenhang gerissen ist, sie sozusagen aus einem anderen Wissensgebiet, einem anderen Ministerium, aus einem anderen Zuständigkeitsbereich, diese Sprache bekommen, dann erkennen sie ganz schnell, die ist so allenfalls für die Leute zu verstehen, die aus diesem Bereich sind. Aber selbst die haben Schwierigkeiten, wenn ich dann beispielsweise bei bestimmten Nominalisierungen einmal nachfrage, dann sagen sie, ja, so sagen wir das. Und dann sage ich nur, ja, und was bedeutet es? Was sagen sie damit? Und dann kratzen sie sich am Kopf und sagen, das ist nicht so einfach zu erklären.
Oh, ist das schön. Ja, was mir aufgefallen ist, wenn ich so viel, bleiben wir mal beim Beispiel Nominalisierung, diese ganzen Ungs, Bereitstellungen und was weiß ich, Verteilung, wenn ich das mal aufbreche, merke ich oft, wie schwer es mir fällt. Also da habe ich dasselbe, was Ihre Teilnehmer haben. Dann merke ich, dass ich oft gar nicht wirklich was sage. Da muss ich mir erstmal den Inhalt neu überlegen. Was möchte ich eigentlich sagen? Das finde ich das Faszinierende an diesem Schritt. Also wenn ich mich nicht mehr hinter der Sprache verstecken kann, dann muss ich auch konkreter werden. Wer macht was? So.
Genau, also ja. Sie haben das jetzt gerade sehr schön angedeutet. Ich benutze dafür immer ein Bild. Ich sage, es ist ein bisschen wie des Kaisers neue Kleider. Sie tun so, als wenn sie ganz tolle Sachen anhaben. In Wirklichkeit ist das sehr banal. Ja. Und in dem Moment, wo sie das übersetzen müssen, merken sie an vielen Stellen, dass da eigentlich ein sehr einfacher Hintergrund hintersteckt und dass man den auch ganz einfach sagen kann. Und dann plötzlich ist dieser Anspruch, dieses Aufblähen und Aufplustern, was hinter Nominalisierung eben halt auch oft steht, ist plötzlich verschwunden. Es ist eben wie des Kaisers neue Kleider, dann steht man relativ nackt da.
Das ist toll. Und dann kann man anfangen, den Satz mit Inhalt zu füllen oder sich neu zu überlegen, was will ich eigentlich sagen? Ja, oder das ist, war gar nicht so viel, was ich da zu sagen hatte. Oft ist es ja auch so, dass wir uns so ausdrücken, jetzt auch außerhalb von der Verwaltung, weil wir gehoben rüberkommen wollen, weil wir nicht zu simpel rüberkommen wollen. Das kann ich doch so nicht schreiben, so einfach. Das muss doch, also.
Das ist so eine typische Antwort von Teilnehmern aus den Seminaren, die dann im ersten Moment sagen, ja, aber wenn ich das so einfach ausdrücke, das ist ja, dann erscheinen wir ja als wenn wir mit Kindersprache sprechen. Ja. Natürlich nicht. Ja. Es kommt noch etwas anderes hinzu. In dem Moment, wo man Nominalisierung versucht, in eine einfache Sprache zu übersetzen, wird man auch merken, dass Nominalisierung auch eine Form sind, etwas zu verkürzen. Und wenn ich das dann übersetze, also versuche zu erklären oder anders ausdrücke, dass man es besser verstehen kann, dann ist es oft nicht kürzer, sondern deutlich länger. Das ist dann oft auch ein Argument, dass man dann sagt, ja, aber erstens ist es mühevoll, das Übersetzen, und zweitens werden die Texte auch länger. Nun, meine Antwort ist, mühevoll ist das, weil sie es erstmal nicht geübt haben oder nicht jeden Tag praktizieren. In dem Moment, wo sie das jeden Tag machen, jeden Tag so schreiben, dann wird es ihnen auch leichter von der Hand gehen. Wenn sie im Kopf haben, ich habe eine Kommunikationsaufgabe, ich muss mich so ausdrücken, dass mein Leser das versteht, dann gehen sie sowieso anders an ihre Aufgabe heran.
Ja. Ja, ich meine, Kürze ist ja schon ein Faktor auch für Verständlichkeit, aber wenn es halt auf Kosten der Einfachheit geht, dann ist es natürlich wieder komplizierter, als es sein muss.
Genau, ja. Genau.
Wie lernen jetzt Leute in ihren Seminaren verständlich schreiben, verständlich sprechen? Sie haben jetzt schon diese Übung vorgestellt, dass ich höre raus, dass es einfach ganz viel Tun ist. Ich formuliere Sätze um und lasse mich von Ihnen dabei begleiten.
Ja, also wichtig ist ja, einen Vortrag zu halten über Sprache und über Protokolle und dergleichen. Das ist das eine, das haben viele, kennen das aus der Schule, das ist dann Frontalunterricht. Das mache ich nur relativ begrenzt, manchmal auch nur, um Dinge zu wiederholen, die wir in Arbeitsgruppen, die wir selbst erarbeitet haben, wiederhole ich nochmal in einer Präsentation und bringe es in eine bestimmte Struktur. Wichtig ist mir, dass die Teilnehmer möglichst viel selbst erproben, selbst erfahren und sich auch dieser Auseinandersetzung stellen, wie wirkt das auf meinen Leser? Wie wirkt das bei einem, der meinen Text zu lesen hat?
Ja.
Und deswegen stelle ich in meinen Seminaren viele kleinere Übungen, Aufgaben, die sie dann zu schreiben haben. Dafür haben sie dann etwa eine halbe Stunde Zeit. Beispielsweise, das ist etwas, was ich eigentlich in allen Seminaren regelmäßig mache, um das System und auch die Form, wie wir zusammenarbeiten, deutlich zu machen, kriegen sie die Aufgabe, sich untereinander in Zweiergruppen gegenseitig zu interviewen. Also jeder hat dann eine Viertelstunde ungefähr Zeit, den anderen zu fragen, woher kommt er, was für eine Laufbahn hat er, was für eine Ausbildung hat er, was macht er konkret, ein bisschen auch zu seinen Hobbys und seiner familiären Situation. Und dann bekommt er die Aufgabe, für eine fiktive Mitarbeiterzeitung oder ein Intranet-Portal ein kleines Porträt seines Kollegen oder seiner Kollegin zu schreiben unter der Aufgabe, der hat jetzt oder diejenige hat ein neues Projekt vor Augen und dieses Projekt soll gefeatured, vorgestellt, interessant gemacht werden. Und dafür soll er eben halt einen kleinen Artikel schreiben und die Aufgabe wird noch ein bisschen verschärft, indem ich sage, machen Sie sich die Mühe, darüber nachzudenken, wie kann ich das jetzt so schmackhaft und so spannend, so interessant machen? Wie kann ich die Person so charmant vorstellen, dass jemand diesen Text gerne liest und dabei was über dieses Projekt erfährt? Mhm. Für diese Aufgabe haben die dann etwa 20 Minuten, halbe Stunde Zeit, das zu schreiben im Computer. Wir sammeln diese Ergebnisse ein und dann fängt die eigentliche Arbeit an. Wir werfen sie an die Wand über einen Beamer oder über einen Bildschirm. Derjenige, der den Text geschrieben hat, der liest ihn vor und schon in dem Moment, wo er ihn vorliest, merkt er, erstens, dass der innere Kritiker unterwegs ist und sagt, da glaube ich, habe ich nicht so gut mich ausgedrückt. Mhm. Und zum Zweiten stolpert er über bestimmte Formulierungen, vor allen Dingen bei längeren Sätzen. Ja. Und das nutzen wir, das gucken wir uns dann an. Und dann kriegen alle Teilnehmer, verwickle ich in einen Dialog über den Text, indem ich frage, an welchen Stellen seid ihr dabei, wo steigt ihr aus? Und zwar an welcher Stelle genau, wo ist das Wort, wo ihr aussteigt? Um damit eine Sensibilisierung zu erreichen. Und das ist total spannend.
Unglaublich. Also Sie lassen sozusagen, ich lese Ihren Text, der an der Wand ist, laut vor und dann merken alle, wo ich hängen bleibe und dann kriegen alle nochmal die Frage, wo seid ihr ausgestiegen, ja. Was ist euch schwergefallen?
Das ist ja wie so die Frage auch, gefällt euch der Text? Ja, warum? Oder warum habt ihr eventuell Schwierigkeiten? Und das mache ich dann über drei Tage, wenn ich Seminare zu Redenschreiben mache, habe ich ja auch mit diesem Thema zu tun. Wie erreiche ich meinen Leser oder meinen Adressaten, derjenige, der mir da zuhört? Und das heißt also, Sprache ist eben überall Herausforderung. Und dann probiere ich, eine Sensibilisierung zu erreichen, dass man sehr genau merkt, wie manchmal es nur an einem einzelnen Wort liegt, wo die Aufmerksamkeit, wo wir plötzlich große Ohren kriegen oder große Augen kriegen beim Lesen, wo wir sofort wieder dabei sind. Wo wir sofort wieder dabei sind, sind in der Regel starke Verben. Das ist also schon wieder eine Erfahrung, die die dann unterwegs machen. Mit starken Verben schaffe ich es, etwas Sinnliches rüberzubringen und den Leser sofort wieder an die Stange zu kriegen.
Okay, also Sie korrigieren dann mit den Teilnehmern zusammen entlang des Feedbacks von allen die Texte, was könnten wir jetzt besser dran machen? Da lassen Sie die Leute auch wieder Vorschläge machen auf Basis dessen, was Sie am Anfang erzählt haben. Genau. Oder bringen sich natürlich selbst ein und machen wahrscheinlich Vorschläge. Aber es ist ein recht eigenverantwortliches Arbeiten.
Ein bisschen steuere ich das, aber das ist ja jeder Moderator ist letztlich der Zampano. Ich habe schon die Diskussion in der Hand. Ich lenke an manchen Stellen, also wenn nicht sehr viel aus dem Kreis der Leute kommt, am Anfang ist das auch schwierig. Ja. Deswegen mache ich auch so eine einfache Aufgabe wie diese kleine Vorstellung der Person, um diese Form auch zu üben. Und am Anfang, das sage ich sozusagen bei meiner Vorstellung und was ich gerne mit Ihnen machen möchte, seien Sie mutig. Mhm. Und dann sage ich, das, was wir hier machen, ist ein Workshop. Probieren wir etwas aus, um hinter die Möglichkeiten von Sprache zu kommen. Ich möchte an diesen 2 oder 3 Tagen von Ihnen nie hören, in unserer Verwaltung oder in unserer Behörde oder in unserer Abteilung machen wir das nicht so. Ich sage, das interessiert mich nicht. Wir wollen ein Experiment machen und Ihnen Möglichkeiten entwickeln, wie Sie mit Sprache umgehen, wie Sie sie dann konkret in Ihrem Arbeitsbereich umsetzen können, wie viel Mut Sie haben, auch etwas Neues zu machen, das kann ich Ihnen nicht abnehmen. Das müssen Sie selber machen. Aber Sie werden hier Möglichkeiten erfahren, wie man mit Sprache bewusster umgeht, um etwas zu erreichen.
Da sitzt dann
und dann sage ich, habe Mut, etwas auszuprobieren und gehe, das, was wir hier machen, bleibt nur unter uns, passiert nicht, kommt nie in ihre Personalakte, wird auch nicht irgendwer lesen, sondern probieren Sie etwas aus, um an die Möglichkeiten von Sprache heranzukommen. Das ist die eine Seite und die andere Seite ermutige ich die Teilnehmer, Bitte hören Sie genau hin, fühlen Sie auch mit Ihrem Bauch. Das klingt jetzt erstmal blöd, aber da ist sozusagen auch so ein Bewusstsein. Hören Sie auf Ihren Bauch, was passiert, wenn da ein Text vor Ihnen erscheint. Was ist möglicherweise zwischen den Zeilen zu lesen? Was kommt rüber, was Sie verstehen sollen oder auch was Sie nicht verstehen sollen?
Da sitzt dann zum Beispiel der... Das sind dann Pressesprecher, ganz oft haben sie gesagt, gell, Pressesprecher von der Polizei zum Beispiel oder jemand aus dem Finanzamt auch, oder was sind das dann für?
Boah, das ist also quer durch die Bank. Ja. Ich habe ein paar Jahre lang auch Pressesprecher in Nordrhein-Westfalen mit ausgebildet. Die bekamen mehrere Seminare, wo ihnen also auch Videotraining und Interviewfragen, wenn Pressekonferenzen und so weiter. Ich war für einen Bereich zuständig, der eben etwas mit den Pressemitteilungen zu tun hat. Der Presse, die Polizei schreibt ja jeden Tag auch zu dem, was nachts oder tagsüber an Unfällen, Überfällen und dergleichen passiert ist. Das berichten sie dann auch gegenüber der Presse in Pressemitteilungen. Und da kommt es ja auch darauf an, eine Sprache zu benutzen, die auch für den Leser interessant und auch verständlich ist. Das führt oft zu der Frage, das ist ein interessanter Aspekt. Ich habe also auch angehende Pressesprecher da gehabt in diesen Seminaren, die sagten, das ist doch gar nicht meine Aufgabe, dafür gibt es doch Journalisten. Ich schreibe das, was ich hier in der Nacht, was hier passiert ist, in der Sprache, die wir hier auch bei der Polizei haben. Und da muss ich Sie allerdings belehren, dass in vielen Zeitungen, vielen Medien es gar keine Polizeireporter mehr gibt, sondern dass Redakteure da drüber gucken und sozusagen den Haken dran machen, eine Überschrift machen, also gar nicht mehr so viel dran redigieren. Mhm. Und ich sage, das hat einen Vorteil und einen Nachteil. Der Vorteil ist, Sie können bestimmen über Ihre Sprache, über die Art und Weise, wie Sie berichten, was in der Zeitung erscheint. Machen Sie das gut, dann wird das 1:1 genommen. Mhm. Dafür sind Sie aber dann auch verantwortlich für das, was darüber kommt. Also das ist gerade bei Pressesprechern für Polizei etwas, was auch erst langsam, mittlerweile ist es üblicher, sich durchgesetzt hat, eben schon eine Sprache zu benutzen, die die Medien auch nutzen und die eben auch an Adressaten, an Leser sich richtet.
Da trägt ja jeder eine unglaubliche Verantwortung in diesem Bereich von Verwaltung und ja, Behörden, Ministerien, wenn mein Gegenüber plötzlich versteht, was ich sage. Also gerade bei so Polizeipressemitteilungen liegt das ja für mich aus Bürgersicht sofort auf der Hand. Aber so muss jemand überhaupt erstmal denken lernen, wenn er es nicht gewohnt ist, ne? Also dass er da wirklich drüber entscheidet, ob Leute zum Teil für ihr Leben relevante Informationen verstehen.
Ja, aber auch das hat sich ja radikal geändert. Wenn Sie aufmerksam verfolgt haben, wie Polizei, wie Ordnungsbehörden in den letzten Jahren sich auch in der Öffentlichkeit darstellen, auch im Fernsehen, in Interviews, in Statements sich äußern, dann können Sie feststellen, dass in dem Maße, wie öffentliche Ereignisse da sind, die dann in Sekundenbruchteilen über Twitter und andere Medien verbreitet werden, die Polizei eine ganz andere Herausforderung begegnen muss, nämlich die Deutungshoheit über solche Sachen von Anfang an zu behalten und nicht nachzuziehen. Also wenn über einen Attentat, ich habe das hier in Münster sehr genau verfolgen können, als vor 2 Jahren jemand eine Amokfahrt in ein Gartenlokal quasi gefahren ist, mitten in der Innenstadt und dabei Leute verunglückt sind, gestorben sind, schwer verletzt worden sind. Da war innerhalb von wenigen Sekunden gingen die Nachrichten über Twitter, über Facebook und über alle möglichen Kanäle in die Welt. Und die Polizei war hier in Münster, gibt es eine sehr gute Pressestelle, die darauf extrem gut, schnell und professionell geantwortet hat und dadurch die Deutungshoheit über dieses Ereignis behalten hat. Ist ja okay. Ganz schnell gewesen, dass da wieder ein terroristischer Anschlag hätte sein können. Die Polizei hat ganz, ganz klar immer wieder Ruhe, Ruhe, bitte bleiben Sie außerhalb dieses Ringes. Wir wissen noch nicht, was passiert ist. Und gar nicht in den Mund genommen, dass es möglicherweise hätte ein terroristischer Anschlag sein können. Und es hat sich ja erwiesen, es war gar kein terroristischer Anschlag, sondern es war ein psychisch kranker Mensch, der da eine Amokfahrt begangen hat. Und alle Vermutungen, die in eine andere Richtung gegangen sind, hat die Polizei wirklich, wirklich sehr, sehr professionell mit Sprache, ja. mit schnellen Mitteilungen, auch über Twitter. Und das sind dann eben halt auch Pressesprecher, die mit Twitter, mit wenigen Sätzen, mit wenigen Informationen, aber die Kommunikation lenken.
Ja, in einer klaren Sprache, die ich sofort verstehe, wo ich nicht ins Zweifeln komme. Ja.
Ja. Und das hat sich in der Tat in den letzten Jahren, also mit dem Aufkommen von Social Media, auch Facebook, sehr stark verändert. Das war am Anfang eine Schwierigkeit, dass Polizei gar nicht wusste, ob sie überhaupt in ein Medium wie Facebook und Twitter hineingehen soll. Und mittlerweile haben alle Polizeibehörden ihre Abteilungen beziehungsweise Pressesprecher, die nichts anderes tun, als Social Media zu bedienen. Ja. Und sie damit an vielen Stellen auch tatsächlich die Deutungshoheit über ein Ereignis, über eine Demonstration. Denken Sie an hier das Braunkohlegebiet und die Besetzung dieses kleinen Wäldchens, worum es wirklich heftige Auseinandersetzungen gibt, wo die Polizei eben halt versucht hat, sich nicht so zwischen die Fronten zu begeben, sondern zu lenken und ihre Aufgabe zu erledigen, nämlich dass da nichts passiert.
Ja, super. Und natürlich auch dieses, was Sie vorhin gesagt haben, dieses Thema intern, also ich muss mich intern auch verständigen. Es geht nicht nur um die externe Kommunikation, sondern auch Wissen schnell wahrscheinlich in so Krisensituationen, dass intern Wissen auch leichter verfügbar ist. Wahrscheinlich geht es ja auch darum, oder?
Darum geht es auch. Und meine Seminare sind eben halt auch so angelegt, dass auch die interne Kommunikation einfacher wird, wenn sie eben nicht so verwaltungsmäßig abläuft, wie es oft der Fall ist. Also auch da kurze Sätze zu benutzen, auch da eben weitgehend auf Nominalisierung zu verzichten. Das machen Sie ja auch mit Ihrem Tool. Das finde ich also wunderbar, dass das eben halt in den Seminaren dann auch eingesetzt werden kann und die Leute eben sofort auch eine Rückmeldung bekommen, die eben nicht möglicherweise durch meine Vorliebe, ne? Ich, Jörg Bocco, als Dozent habe ein Steckenpferd, ich will den Leuten die Nominalisierung austreiben. Nein, dieses Tool zeigt es, dass es eben sinnvoll ist, sich genau an der Stelle damit auseinanderzusetzen. Also ich fühle mich ein Stückchen dadurch beglaubigt und unterstützt. Es ist authentischer noch, wenn es von der anderen Seite eben auch kommt. Ja. Und das Zweite ist, das ist ja etwas, was für Sie auch als Hintergrund wichtig ist. Das Ganze basiert ja auf dem sogenannten Hamburger Verständnismodell.
Genau, das Verständlichkeitskonzept. Und das ist ja einfach so, wir behaupten ja auch nicht mit unserer Software irgendwas, sondern wir haben uns ja einfach an der Wissenschaft orientiert, an den Regeln.
Genau. Ja. Und das ist ja das Interessante bei diesem Hamburger Verständnismodell von Friedemann Schulz von Thun und anderen, die ja zeigen, dass wenn man Sprache eben vereinfacht und verständlicher macht, dann kommt das am Ende eben nicht Kindern nur oder Jugendlichen oder Minderbemittelten, geistig Behinderten oder wie auch immer zugute, sondern es kommt jedem zugute. Und selbst Fachleute lieben es letztlich, auch einfach angesprochen zu werden. Ich sehe das immer, auch wenn ich mich mit Reden beschäftige. Wenn ich dann frage, selbst bei Marketingleuten oder bei Juristen, an welche Rede könnt ihr euch erinnern? Und sie dann sagen, ja, die und die Rede war das. Und dann frage ich, was hat diese Rede ausgemacht? Die Inhalte, also viele juristische Details oder so. Und dann kam in der Regel raus, nein, da ist jemand gewesen, der hat Geschichten erzählt.
Ja.
Und die hat er in einer Weise erzählt, dass mir das lebhaft vor Augen war, dass ich mir das sehr gut vorstellen konnte, dass ich emotional damit auch, davon auch berührt war, dass ich lachen konnte, dass ich sozusagen voll mit dahinter stehen konnte. Und das war eben nicht fachchinesisch, es war eben nicht marketingchinesisch, es war eben nicht juristenchinesisch.
Genau. Genau, weil es ist genau umgekehrt. Wir kommen nicht kompetent darüber, wenn wir uns kompliziert ausdrücken, weil kompliziert reden kann jeder, kompliziert schreiben kann jeder. Die Leute, die verdienen sich ja den öffentlichen Respekt auch, die wirklich komplexe Sachen ganz einfach erklären können. Also mein Lieblingsbeispiel ist der Professor Harald Lesch, der einfach der Astronomie einfach so spielend leicht erklärt und niemand fühlt sich da als Kind behandelt dabei. Niemand.
Nein. Niemand.
So, und das ist ja, also ich finde es wunderschön, diese Beispiele. Und schön, dass Sie das auch jetzt nochmal erwähnt haben, weil das war ja auch am Anfang so ein Bedenken, was wir auch angepiekst haben, Ihrer Teilnehmer. Ich komme dann ja wie ein Kind rüber oder ich will ja nicht so darüber kommen, als würde ich mit Kindern kommunizieren, wenn ich einfach schreibe. Das ist es aber nicht. Auch ein Gehirn von einem Wissenschaftler mag einfache Sprache, weil es einfach leichter zu verstehen und ästhetischer.
Genau. Ja. Genau. Also das Beispiel, was Sie mit Herrn Professor Lech, kann man ja auch noch ergänzen, warum ist so eine Serie wie Quarks so erfolgreich, weil sie eben komplexe Sachverhalte so darstellt, so erklärt, auch mit der Sprache, natürlich eben bei Quarks und Co., auch mit Bildern, mit Videos, mit Einspielern, dass man es gut nachvollziehen und gut verstehen kann.
Sie haben jetzt Storytelling vielleicht als Sahnehäubchen auch gezeigt. Das ist ja wirklich, das Gehirn funktioniert ja an Geschichten. Glauben Sie, dass Behörden Geschichten anfangen werden zu erzählen in ihrer Kommunikation, dass wirklich also Storytelling-Elemente da vorkommen oder kommt das sogar schon vor?
Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube nicht. Also Storytelling, das werden sie machen können, wenn sie, ich sag mal, Broschüren machen, wenn sie vielleicht Pressemitteilungen, da kann es sowas geben oder gibt es sowas. Also ich habe auch schon für Pressemitteilungen im Innenministerium mitgeschrieben, überarbeitet und da gab es also zum Beispiel eine Aufgabenstellung für jedes, was dort eben dann in einer Pressemitteilung, in einem Pressetermin verkündet oder als neu vorgestellt wurde, musste es mindestens zwei Beispiele geben, also die, wo das dann dran exemplifiziert, verdeutlicht erklärt werden konnte.
Mhm. Okay.
Das ist aber, das sind sozusagen ganz kleine Teile. Also in der Kommunikation, jetzt meinetwegen schriftlichen Kommunikation, wenn Behörde sich mit Erlassen und dergleichen an Bürger wenden oder Gruppen oder Firmen oder wie auch immer, da wird es kein Storytelling geben.
Mein Storytelling kann ja auch oder muss ja nicht immer diese blumige Geschichte sein. Da denken wir ja schnell in Schubladen auch. So ein Storytelling ist ja im Prinzip schon, wer macht was? Also Dr. Jörg Bocco unterrichtet verständliche Sprache, ist ja schon eine kleine Geschichte. Also eine Mini-Geschichte.
Okay. Auf der Ebene, wird es das geben. Mhm. Also wenn Dinge dann verdeutlicht werden sollen, erklärt
Beispiele,
werden sollen.
Genau.
Beispiele. Mhm. Und es kommt ja noch beim Storytelling ein bisschen hinzu, dass es eben halt eine ganz lebendige Sprache sein sollte. Und das sind ja dann Worte, das sind vor allen Dingen Verben, da wird mit Adjektiven und mit den mit den treffenden Substantiven gearbeitet. Das ist, da bin ich sehr skeptisch, dass das etwas ist. Da haben, ich glaube, auch die Autoren dann Angst, dass zu viel von ihnen, also von dem Beamten, von der Person, die da sitzt am Computer und diesen Text zu schreiben hat, zu viel davon drin ist. Und das kann ich verstehen, weil natürlich der Beamte das Sprachrohr der Verwaltung ist. Da hat er einfach auch eine gewisse Form von Zurückhaltung. Darf er sich nicht zu sehr in den Vordergrund spielen, sondern es muss ja klar sein, dass Verwaltung eine Entscheidung getroffen hat und nicht er als Person.
Bemerken Sie da eigentlich dann auch bei den Teilnehmern, was tut sich da bei denen? Sitzen dann Leute auch mit mehr Freude am Schluss an ihren Texten?
Ja, auf jeden Fall. Also es hat ja was mit Entdecken zu tun. Sie entdecken etwas, was Sprache an Möglichkeiten beinhaltet, und sie entdecken, dass sie vieles auch einfacher haben können. Aber es kann auch genau das Gegenteil sein. Ich hatte jetzt gerade ein Seminar, das war eine ganz witzige Erfahrung. Da saß jemand, der berichtete, ich bin Quereinsteiger. Ich komme eigentlich aus einem ganz anderen Zusammenhang. Ich war in der Industrie tätig, bin jetzt in der Verwaltung. Nicht als Beamter, aber ich arbeite eben in Verwaltung, und ich bin mit dieser Verwaltungssprache konfrontiert, die ich zum Teil überhaupt nicht verstehe.
Ja.
Und ich mache mir jetzt sozusagen innerlich einen Stress damit, dass ich so gerne schreiben möchte, wie Verwaltung häufig oder fast immer schreibt. Und eine Teilnehmerin war also in das Seminar gekommen und äußerte den Wunsch, als wir bei der Vorstellungsrunde dann auch abklären, wer mit welchen Erwartungen und was er am Ende des Seminars auch gerne mit nach Hause nehmen möchte und anwenden können möchte, dann sagte die Teilnehmerin, ich möchte so kompliziert schreiben können, wie man das in Verwaltung macht. Ich habe gesagt, lassen Sie sich drauf ein, gehen Sie mal die 2 Tage mit, am Ende werden Sie vielleicht sogar feststellen, dass sie ganz richtig liegen.
Wunderschön.
Und dass sie das gar nicht brauchen. Und auf jeden Fall werden sie eine größere Sicherheit bekommen, sich eben klar auszudrücken. Okay. Das Interessante war dann am Ende des Seminars, wo ich dann auch immer eine Runde mache, wo die Teilnehmer dann sagen können, wie sie sich gefühlt haben, was sie gelernt haben, was sie mitnehmen, was ihnen Spaß gemacht hat. Und in der Regel ist das so, dass sie sagen, boah, wir haben unheimlich viel entdeckt unterwegs und fühlen uns jetzt ermutigt, Protokolle, Berichte, Vorlagen zu schreiben. Und bei dem letzten Seminar haben dann 2 gesagt, ich freue mich schon richtig, morgen muss ich wieder ein Protokoll schreiben und jetzt habe ich eine Ahnung davon, wie ich es besser machen kann.
Geil. Super.
Und die Teilnehmerin, die sagte dann, ja, Herr Bocco, ich muss ja zugeben, Sie haben meine Erwartungen nicht erfüllt.
Zum Glück.
Aber, sagt sie, ich habe trotzdem eine Menge dabei gelernt und bedanke mich dafür. Also das fand ich klasse. Also sozusagen, ich war mit ganz anderen Erwartungen hier hingekommen. Sie haben mir was anderes beigebracht, aber ich kann das nachvollziehen. Und ich fühle mich jetzt auch ein Stückchen sicherer und sage mir immer nicht immer mehr in meinem Kopf, ich kann das gar nicht oder ich bin zu blöd dazu. Oder wie auch immer.
Wie integrieren das Ihre Teilnehmer dann in den Alltag? Also die haben bei Ihnen jetzt eine Menge gelernt und dadurch hat sich ja die Sicht auf die Sprache vor allem geändert. Und ich habe natürlich auch mein Gehirn schon ein bisschen drauf geschult, aber trotzdem ist ja immer noch so diese Gewohnheit zu durchbrechen und auch jetzt bin ich mit einer ganz neuen Sprache konfrontiert, die ich sprechen soll und will. Wie machen die das dann im Alltag? Kriegen sie da was mit? Wie gelingt das im Alltag dann oder reicht es einfach auch, das Seminar an Erfahrung, um da was besser zu machen?
Ja, das ist etwas, was ich ja am Anfang auch sage. In jeder Behörde werden bestimmte Dinge auch anders gehandhabt. Das kann ich so genau Ihnen nicht sagen. Ich kann Ihnen nur den Mut machen, es zu versuchen, sich anders auszudrücken. Und es wirklich auszuprobieren. Ich weiß von vielen Vorgesetzten und auch in der Hierarchie der Behörden, dass viele mittlerweile auch da zu der Erkenntnis gekommen sind, dass man einfacher Sprachen, mit einfacher Sprache die Kommunikation untereinander und auch mit dem Bürger verbessern kann. Und ich ermutige Sie und sage, ich glaube, dass an vielen Stellen Ihre Vorgesetzten das auch als positiv wahrnehmen werden. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass der eine oder andere da auch auf Widerstand stößt. Und dann müssen Sie das versuchen zu erklären und sich damit auseinanderzusetzen, auch mit Ihrem Vorgesetzten auseinanderzusetzen. Also es wird nicht immer leicht sein, aber es ist richtig. Sie dürfen nicht diesen Weg jetzt wieder verlassen und Sie sollten versuchen, soweit es geht, diese Sprachfähigkeit oder diese Sensibilität, die Sie entwickelt haben, auch zu nutzen.
Vielleicht einfach mal dem Vorgesetzten die Wortliga Textanalyse öffnen und sagen, schicken Sie da mal Ihre Texte durch und schauen Sie, was da passiert.
Es gibt ja noch andere Tools. Ja, es gibt so ein bisschen ein witziges Tool, das heißt Blablameter.
Ja, das kenne ich ja.
Das analysiert jetzt im Hintergrund die Sprache und was ich daran interessant finde, ist eben, es gibt einen Verständlichkeitsindex, der durchaus mit Ihrem in der Wortliga ähnlich ist. Mhm. Dahinter steckt ja der sogenannte Flash-Index, mit dem Texte analysiert werden. Und da kommt eben, sind ein bisschen witzige Bemerkungen, so von wegen, Sie nutzen schon viel Bullshit-Deutsch oder das ist schon Werbesprache oder wie auch immer. Ja. Das sage ich, das müsst ihr nicht ernst nehmen, aber wichtig ist der Hinweis, schwer, mittelschwer, leicht in der Verständlichkeit. Und dann sagen die Teilnehmer, oh, das mache ich mal mit einem Text meines Vorgesetzten. Und dann kommen wir darüber ins Gespräch. Ja, da ermutige ich Sie zu.
Ja, spannend. Herr Bocco, Herr Dr. Bocco, vielen Dank, dass Sie uns Rede und Antwort gestanden sind. Wenn man Sie erreichen will, wenn man einen Workshop bei Ihnen machen möchte, wie funktioniert das? Muss ich an die Akademie kommen, an der Sie unterrichten, oder kann ich auch einfach Kontakt zu Ihnen direkt aufnehmen? Was soll ich tun als Verwaltungsbeamter?
Es gibt verschiedene Wege. Der offizielle Weg ist quasi in das Weiterbildungsprogramm der Akademie Montsenis zu gehen. Da werden eben solche Seminare angeboten.
Das geht auch bundeslandübergreifend, oder?
Da kann ich nichts zu sagen. Okay. Das weiß ich nicht. Okay. Also ich habe in der Regel nur mit Beamten aus Nordrhein-Westfalen zu tun. Mhm. Das Thema gilt ja im Prinzip auch für Unternehmen, also Sprachtraining und mit Sprache sich auseinanderzusetzen und besser kommunizieren zu können, gilt im Übrigen auch für Journalisten.
Ja.
Ich mache auch Seminare für Journalisten und oft auch Coachings, wo also Leute, die schon 20 Jahre in Pressestellen arbeiten oder 20 Jahre in Redaktionen unterwegs sind, und mache mit denen in Gruppen so eine Art Coaching, wo ich genau das gleiche Verfahren mache, wo ich auch ihr Tool einsetze, wo ich auch diese Verständlichkeitsregeln einsetze und wo wir dann gemeinsam über Texte reden, die beispielsweise in Redaktionen, auch in Zeitungen erschienen sind, um so die Binnenstruktur, das, was zwischen den Zeilen ist, auch deutlich zu machen.
Ja.
Und diese Seminare, die kann man sozusagen bei mir direkt anfragen.
Ja.
Ich habe eine Homepage, unter Jörg Bocco bin ich auch zu finden. Die Firma heißt News Message. Und da kann man solche Seminare anfragen und mich engagieren.
Toll. Dazu will ich ermutigen. Wir haben ja auch schon davor zweimal gesprochen und das klingt wirklich toll, was die da in den Seminaren machen. Also mir hat ganz besonders gefallen, so dieses voneinander da lernen. Nicht nur, ich habe da vorne einen Oberguru sitzen, sondern ich habe auch 5, 6, 7, 10 andere Teilnehmer, von denen ich höre, wie kommen denn meine Texte an bei anderen Menschen.
Ja.
Das finde ich ganz besonders wertvoll an Ihrem Konzept. Und bedanke mich auch für die Leser und Leserinnen. Stellvertretend dafür, dass Sie uns jetzt hier eine Dreiviertelstunde so viel Tolles erzählt haben, über verständliche Sprache, vor allem in den Verwaltungen. Vielen Dank, Herr Bocco.
Ja, danke. Von mir, von meiner Seite auch. Also ich finde das Tool total spannend, nutze es gerne und ich glaube, dass man damit eine ganze Menge machen kann, um Sprache zu verbessern.
Toll, das ist auch unser Ziel. Also wir wollen mit der Wortliga-Textanalyse die Sprache verändern. Es ist ja auch ein kostenloses Tool für den, der will. Und ich fände es wirklich schön, wenn wir einen Beitrag dazu leisten. Aber ich glaube, noch wichtiger oder genauso wichtig ist die Arbeit von Menschen wie Ihnen, die das wirklich auch erzählen. Weil ich muss erstmal da hineingeführt werden in diese Welt der verständlichen Sprache, um dann sowas wie unser Tool ernst zu nehmen. Das glaube ich schon. Also ich sehe das, uns gibt es ja seit 2012 und wir haben eigentlich immer gleichbleibend unsere eben ein paar tausend Besucher und das bleibt eigentlich ungefähr gleich. Und es sind eher so Überzeugungstäter wie Sie, die dieses Tool halt dann einsetzen, im Unterricht, wie auch immer. Und da machen Sie, glaube ich, einen ganz wichtigen Job. Das finde ich wirklich toll. Also da können wir Ihnen allen auch danken. Weil das ist ja eigentlich der Auftrag eines Journalisten, den Bürger mündig zu halten. Und das tun Sie ja sozusagen von hinten mit der Faust durchs Auge, indem Sie den Behörden verständliche Sprache beibringen.
Ja.
Ganz toll. Okay. Ja, super. Vielen Dank.
Und herzlichen Dank. War spannend und ich werde mich selber mal anhören.
Ja, super. Das ist ja immer eine ungewohnte Sache. Okay. Bis zur nächsten Sprachstunde an alle. Tschüss.
Danke. Ciao.